Ja, moin Leute. Habe ich schon erwähnt, dass ich surfen mag? Ja, ey, Mann, das treibt mich einfach an. Das hält mich im Gleichgewicht. Das motiviert mich, und es hält mich fit, ganz einfach. Leider ist es ja wirklich immer so, dass man viel zu selten ins Wasser kommt. Und dann ist es doch umso nerviger, wenn man dann irgendwo im Urlaub ist und dann irgendwie Ausfallzeiten hat, meinetwegen erkältet ist oder einen kleinen Unfall hatte oder vielleicht in irgendein Meerestier getritt oder mir hat meine Katze in Wetsuit gepisst. Oh, ich sag euch, ey, ich hab's probiert, aber es hat so gestunken, ich konnte nicht rein ins Meer. Für das Problem wird auch wohl auch der Surfarzt keine Lösung jetzt konkret parat haben, außer einen neuen Wetsuit kaufen. Aber für die anderen vielleicht, ich bin gespannt.
Ja, die Möglichkeit, ein Problemchen, die einen abhalten, ins Wasser kommen, sind, könnte schon sehr groß sein. Da bin ich auch noch mal gespannt, was wir heute da noch so erfahren. Erstmal schönen guten Morgen oder schönen guten Tag oder schönen guten Abend, Leute. Für alle, für die das hier vielleicht die erste Episode Inlandsurfer ist. Ich bin Benny Altenhoff und mein Podcast beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Anreiz, die salzwasserfreie Zeit, also die Zeit zwischen den Surfurlauben, etwas mit Leben zu füllen. Ich versuche gegen Surfentzug und gegen Fernweh anzutreten, mit unterschiedlichen Themen und interessanten Gästen aus der deutschsprachigen Surfszene. Diese Folge hier ist eine Fortsetzungsfolge, sprich, wer die Folge 43 Surfmedizin 1 noch nicht gehört hat, sollte unbedingt erstmal auf diese zurückspringen, denn wir nehmen hier auf einige Sachen auch Bezug, die in der Folge schon erwähnt waren. Von daher einfach einmal zurück. In der letzten Woche haben wir uns ja schon viel über Verletzungen und Infektionen beschäftigt, die aus dem Surfen resultieren. Und in dieser Woche gibt es den Teil 2. Da geht es unter anderem jetzt so nette kleine Meerestierchen, die einem vielleicht den Aufenthalt in ihrem Revier, in ihrem Lebensraum etwas versalzen können, wenn man denen zu nahe kommt. Außerdem haben wir das Thema Reiseapotheke nochmal ein bisschen angesprochen, was man vielleicht dabei haben sollte, wenn man auf Tour geht. Und vor allen Dingen auch zum Schluss noch ein schöner Abschluss dieses Themenkomplexes, nämlich was das Surfen eigentlich alles Gutes für einen tut. Viel Spaß erstmal bei der Fortsetzung unseres Gesprächs. Ja, sonst ist es, wir kamen ja schon mal ganz kurz anfangs drauf zu sprechen, ist so ein wunderschönes Thema. Es sind tatsächlich Meeresbewohner, ne, die so Probleme für Surfer hervorrufen können. Als ich auf deinen Blog aufmerksam geworden bin, habe ich den Artikel über das Petermännchen gefunden, das für mich auch schon so eine Erinnerung war, weil irgendwie, es treten ja eigentlich doch recht selten Leute da rein, aber es kommt immer mal wieder vor und am Strand sieht man Leute den Strand hochhuppeln. Das Petermännchen ist ja so ein kleiner Fisch, der irgendwo im seichten Wasser sitzt, ne? Und wenn man reintritt, hat er ein sehr, sehr heftiges Gift irgendwo. Und mir ist das tatsächlich mal passiert, dass ich in einem Urlaub zwei oder ich meine sogar dreimal irgendwie in so ein Ding reingetreten bin und ich Stammgast bei den Lifeguards war da irgendwo.
Ja, also tatsächlich ist da auch wahrscheinlich wieder ziemlich unterschiedlich, wie gut man surft, ob man Kontakt mit Petermännchen hat oder nicht.
Ja.
Menschen, die viel durchs Wasser waten, und das sind ja häufig eher Anfängerinnen und Anfänger, die halt so versuchen, die Weißwasserwalzen zu bekommen,
Genau.
die treten natürlich dann häufiger rein, weil die einfach viel laufen. Wenn man jetzt mal ein paar Schritte durchs Wasser läuft, braucht man schon ganz gutes Pech, um in eins reinzutreten. Wenn man ansonsten halt eigentlich immer paddelt und auf dem Brett liegt.
Ja.
Das ist auch eine generelle Empfehlung, also über den Meeresboden zu laufen. Da gibt es so viele stachelige Tiere oder auch mal scharfe Steine oder sowas. Also das sollte man wirklich vermeiden, wenn man Verletzungen da verhindern will. Aber das Petermännchen ist tatsächlich wohl das giftigste oder eines der giftigsten Tiere Europas. Zum Glück ist es normalerweise nicht tödlich. Es gibt so zwei Berichte, die ich rausfinden konnte, wo auch jemand am Petermännchen, an einem Petermännchenstich verstorben ist. Das waren aber Menschen, die schon am Herzen vorerkrankt waren und wahrscheinlich eher dann so eine starke allergische Reaktion hatten und dass der Körper einfach nicht ausgehalten hat. Und es treten natürlich wahnsinnig viele Menschen ins Petermännchen und bei den wenigsten passiert was richtig Schlimmes. Aber das Gift ist extrem schmerzhaft und das Coole ist, dass man auch viel dagegen tun kann. Gerade die Surfschulen, weil eben so viele Surfschüler reintreten, haben häufig heißes Wasser dabei und nehmen das mit zum Strand. Ja. Und damit kann man dieses Gift, was aus bestimmten Proteinen besteht, neutralisieren, weil dieses Gift ist nicht hitzestabil. Das heißt, diese Proteine kann man sozusagen kochen und dadurch gehen die dann kaputt. Sollte auch nicht zu heiß sein. Das heißt, wenn man das selber anwendet, muss man ein bisschen vorsichtig sein und am besten bei einer nicht betroffenen Person testen. Weil wenn man schon starke Schmerzen hat, dann kann das Gehirn nicht so richtig gut einordnen, ist das jetzt ein Schmerzreiz oder nicht. Und das heißt, wenn man zu zweit ist, sollte die Person, die nicht gestochen ist, einmal kurz gucken, ist das richtig schön heiß? Ja. Ist es zu heiß? Nein. Okay, dann können wir dann Fußbad machen und damit das Gift neutralisieren. Aber davor den Stachel noch entfernen, wenn da noch Stücke vom Stachel drin sind.
Ja, genau. Und ansonsten verbrüht man sich schön den Fuß.
dann hat man nichts gewonnen.
Ja, genau, ja. Bei den Lifeguards war auch jeweils, die haben immer gleich einen Wasserkocher angeschmissen. Ah, da kommt wieder einer gehumpelt, die haben das schon von Weitem gesehen. Tut auch wirklich, es tut höllisch weh. Ne? Man denkt erst so, man tritt rein, denkt, ah, was war das denn jetzt? Naja, okay, nicht so schlimm, wird wohl gleich aufhören. Und dann macht man weiter und nach kurzer Zeit ist das echt sowas von am Drücken und Brennen. Eine fiese Sache.
Ja, und vielleicht eine Sache dazu zu stichen. Es gibt Menschen, die einfach sehr stark allergisch reagieren auf alle möglichen Tierstiche. Ja. Häufig sind es dann Menschen, die schon mal von einer Biene gestochen wurden oder einer Wespe und da ganz stark allergisch reagiert haben. Und für diese Menschen ist es auch nochmal wahrscheinlicher, dass sie allergisch auch auf alle möglichen Meerestierstiche reagieren. Mhm. Und die sollten im Idealfall einen Adrenalin-Pen, so einen Notfall-Pen dabei haben, um, wenn es wirklich zu einer schweren allergischen Reaktion mit Luftnot und so weiter kommt, dann diesen Pen anwenden zu können und idealerweise den halt auch mitnehmen zum Strand, weil im Hotel nützt er relativ wenig.
Ja. Funktioniert bei so einem Petermännchenstich auch, was weiß ich, irgendwie ein Feuerzeug in die Nähe halten oder es gibt diese für Mückenstiche gibt es diese Hitzepens, ne, die man irgendwo draufdrückt, um den Mückenstich zu lindern? Oder ist das zu wenig, beziehungsweise muss da der ganze Fuß erwärmt werden?
Nee, also sozusagen, es muss eigentlich nur das Gift neutralisiert werden, aber die empfohlene Dauer sind 45 Minuten. Oh, okay. Und ich stelle mir vor, dass wenn man 45 Minuten lang da jetzt ein Feuerzeug dran hält, dann hätte ich die Sorge, dass das Risiko den Nutzen überwiegt, dass man sich da irgendwie doch fies verbrennt. Also da würde ich doch eher das Wasserbad nehmen. Das ist, glaube ich, deutlich praktikabler.
Ja, da kann ich nachvollziehen, ja. Was sind sonst so Tiere im Sand, die besonders gefährlich sein können, vielleicht auch gerade so in Europa noch?
Ja, also ich denke, das, womit, ich habe mal so eine kleine Umfrage auf dem Instagram-Kanal von Surfing Medicine International gemacht und da haben wir einfach mal geschaut, wovon die Menschen so gestochen wurden und da waren Quallen an der ersten Stelle. Zum Glück sind das meistens ganz, ganz harmlose Stiche. Portugiesische Galeere ist ja keine Qualle, die sind auch relativ häufig. Dann kommen tatsächlich auch schon die Seeigel. Mhm. Und Seeigel haben wahrscheinlich auch die meisten schon mal einen Stachel im Fuß gehabt. Da helfen auch leider häufig die irgendwelche Reef Boots oder Booties eben nicht so gut, weil die einfach so lang und spitz sind, dass sie da halt auch mal durchkommen. Also Seeigel ist sicherlich auch ein Thema. Das merke ich auch, dass das ganz, ganz viel auf meiner Seite geklickt wird, dass ganz viele danach okay. Hilfe suchen und Probleme haben, weil sie in Seeigel getreten sind von der ganzen Welt. Vor allem im Sommer dann Kroatien, das sind dann wahrscheinlich keine Surferinnen oder Surfer, sondern sind dann eher Badende, aber Seeigel scheint auf jeden Fall auch ganz schön häufig für Verletzungen verantwortlich zu sein. Dann gibt es die Stachelrochen, die sind jetzt in Europa nicht so relevant, aber bestimmt auch ein Thema, über das ich nochmal schreiben werde. Da hatte ich tatsächlich auch schon ein paar Fragen von Menschen, die mich angeschrieben haben, was sie bei ihrem Stachelrochenstich jetzt tun sollen. Aber da muss ich dann einfach auch nochmal richtig recherchieren, weil das einfach sich für jeden Stich doch etwas unterscheidet.
Ja.
Dann gibt es natürlich noch die bissigen Tiere. Und die gibt es eigentlich gerade mit den Haien, die findet man ja auf der ganzen Welt, obwohl es da auch Regionen gibt, in denen Haie auch eine irgendwie ernstzunehmende Gefahr sind, auch wenn es trotzdem sehr unwahrscheinlich ist, aber wo man zumindest einen Plan haben sollte, würde ich sagen, als Surfer, was man tut, falls es zu einem Haiangriff kommt. Und es gibt auch Regionen auf der Welt, wo Krokodile ein Thema sind. Und okay. Die finde ich besonders unheimlich, aber an die sollte man auch denken, gerade so im Bereich von Flussmündungen in manchen Regionen in Costa Rica oder im Norden Australiens, wo dann halt doch große Krokodile auch unterwegs sind.
Ja. Ja, ist ein großes Extra-Thema auch irgendwo, ne? Ich meine, letztendlich der Hai ist ein großes Stück ein Mythos, aber und bezieht sich aber auf bestimmte Regionen auch, wo es tatsächlich irgendwo, wo man wirklich nicht ins Wasser gehen kann anscheinend, weil viele Haie da sind. Willst du einen ganz kurzen
Abriss? Ja. Also das ist auch ein Thema, was mich, ich glaube, es ist medizinisch jetzt nicht so relevant eigentlich, aber es hat mich einfach interessiert, weil ich glaube, jeder Surfer kennt so dieses Gefühl, irgendwie Wasser ist trüb, man weiß, in der Gegend gibt es einige Haie und da geht dann natürlich schon das Kopfkino los. Deshalb habe ich einfach versucht, das mal so ein bisschen wissenschaftlich anzugehen, um mich selber zu beruhigen und mal wirklich zu schauen, wie groß ist das Risiko. Und das Ergebnis war, in Europa braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen. Aber es gibt schon Regionen auf der Welt, wo es tatsächlich ein echtes Risiko ist, wenn auch ein kleines, aber es kann eben passieren. Und die Regionen sind einmal La Réunion, bestimmt auch viele mitbekommen haben, dass da sogar dann Strände gesperrt sind, beziehungsweise das Surfen ganz verboten ist und wo es dann trotz Haitauchern, die die Surfer schützen sollen, trotzdem zu Haiunfällen kommt. Eigentlich soll man ja eher von Haiunfällen sprechen, weil es meistens ja keine Jagdangriffe sind, sondern eher Unfälle durch zur falschen Zeit am falschen Ort. Ein anderes Beispiel ist Western Australia. Gerade im Süden von Western Australia, während da die Wale vorbeiziehen, gibt es da besonders viele weiße Haie auch, die diese Wale jagen. Und zu der Zeit ist es im Süden von Western Australia wahrscheinlicher, beim Surfen einen Haiunfall zu erleben, als beim Fahrradfahren einen schweren Unfall zu erleben. Und das finde ich auch eine ziemlich beunruhigende Zahl. Das sind natürlich alles Statistiken und die jetzt auch nicht ganz so ernst genommen werden sollten, aber es zeigt, es gibt schon Orte auf der Welt, wo es einfach Haie gibt und immer wieder zu Haiunfällen kommt. Und da wäre meine Empfehlung, dass man sich Gedanken drüber macht, was tun wir jetzt eigentlich, wenn es zu so einem Unfall kommt? Weil zum Glück sind ja die meisten Haiunfälle nicht tödlich oder könnten auch nicht tödlich verlaufen, wenn man weiß, was zu tun ist. Also man sollte mindestens wissen, was die Notfallnummer in dem Land ist. Was auch erstaunlich ist, dass ganz viele Menschen nur nicht mal die Notfallnummer nachschauen. Und wenn man wirklich in Hai-Regionen unterwegs ist, sollte man mit an den Strand nehmen, irgendetwas, um Wunden akut zu versorgen. Ist eh sinnvoll, ne? Weil wie gesagt, die Finnen sind zum Teil auch ganz schön scharf. Und zu wissen, wie man eine starke Blutung stoppen kann, ist auch ein sinnvoller Skill für Surferinnen und Surfer.
Ja, das stimmt wohl, ja. Hast du sonst so Empfehlungen, was man als auf einem Surftrip so als Reiseapotheke dabei haben sollte? Ich habe schon mal eine leidvolle Episode aufgenommen hier, in der ich eigentlich eine Episode rausbringen wollte, aber ich war aber so krank, dass ich kaum sprechen konnte und mit meiner Tochter hier nur zu Hause gesessen habe und mich auskuriert habe und dann nur irgendwie mal so einen kleinen Gruß hier zustande bekommen habe. Da kam mir die Idee dazu, so, naja, was braucht man denn, wenn man unterwegs ist? Weil ich auch schon zweimal bei Surftrips mal so richtig schön mir eine Erkältung zugezogen habe, zum Beispiel.
Ja, also erstmal zur Erkältung beim Surfen. Ich glaube, das kennen auch die meisten. Man ist halt da einfach doch dann mit Flugzeug und unterwegs und Stress und so weiter, kann man sich halt erkälten. Leider ist es so, dass man bei einer Erkältung jetzt nicht so wahnsinnig viel tun kann, außer es halt auszukurieren. Und das ist auch sinnvoll, dass man das auskuriert. Jetzt mit Covid ist ja auch so ein bisschen das Thema Herzmuskelentzündung etwas in die Öffentlichkeit gerückt. Und wenn man krank ist, dann sollte man auch nicht surfen gehen, sondern dann sollte man sich schonen. Dann wird man schneller wieder gesund und hat eben auch nicht das Risiko, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Das ist nicht wahrscheinlich, dass man die kriegt, aber wenn man es kriegt, ist es halt wirklich ernstzunehmend und kann langfristig fürs ganze restliche Leben zu einer Leistungsminderung führen. Und das ist was man sich ersparen sollte. Also da sollte man dann auch auf seinen Körper hören und das jetzt nicht mit Paracetamol oder Ibuprofen wegballern und trotzdem surfen gehen. Das ist die medizinische Empfehlung. Was man am Ende damit macht, wenn die Wellen richtig cool sind, muss man sich selbst überlegen. An sich ist es bei der Reiseapotheke so, dass es erstens davon abhängt, wo man hingeht. Wenn man nach Portugal reist, braucht man im Endeffekt keine Reiseapotheke, weil es gibt überall Apotheken und man kann sich die gleichen Sachen, die man sich auch in Deutschland kauft, auch in Portugal kaufen. Und manchmal ist es sogar günstiger, manchmal ist es teurer. Und da gibt es natürlich auch Ärzte. Und wenn man eine Situation hat, in der man krank ist, sollte man dann auch da eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Wenn man jetzt an ganz abgelegene Orte reist, wo es entweder gar keine medizinische Versorgung gibt oder man sagt irgendwie der medizinischen Versorgung da vor Ort vertraue ich nicht, dann macht es natürlich schon Sinn, dass man sich auch eine größere Reiseapotheke mitnimmt. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, was das Wichtigste ist, dass man die Notfallnummer im Land kennt als Vorbereitung. Die kann man sich auch aufschreiben und in der Reiseapotheke mitnehmen. Da gibt es aber auch eine App, die First Aid App. Das hat auch einer der Mitgründer von Surfing Medicine International entwickelt. Die kann man sich kostenlos runterladen. Und da gibt es für jedes Land auch die Notfallnummer, sodass man dann weiß, was zu tun ist, ne? Also wo man anrufen kann. Also die würde ich sagen, darf auf jeden Fall nicht fehlen. Dann sollten so Sachen für ganz einfache Wundverbände nicht fehlen. Wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man jetzt nicht locker mal in die Apotheke spazieren kann, da gibt es bestimmte Spezialpflaster, die relativ wasserabweisend sind. Dann ist es immer sinnvoll, wenn man auch noch eine Möglichkeit hat, das dann nochmal abzudichten. Also zum Beispiel Reef Boots oder Neo Boots sind immer gut, wenn man was am Fuß hat, um das drüber zu ziehen, damit das in Position bleibt. Ganz praktisch ist auch Panzertape. So Gaffer ist auch wirklich gut, um Wunden einzupacken. Genau, also das sollte eh bei keinem Surftrip fehlen, würde ich sagen. Aber das kann man eben auch für die Reiseapotheke verwenden. Und das ist eben was, wenn man wirklich irgendwo ist, wo man denkt, so, da ist halt nicht, wie in Europa eigentlich überall der Fall, in 10, 20 Minuten der Rettungsdienst da mit dem Hubschrauber zur Not, sondern wenn es irgendwo das nicht ist, dann irgendwas zur Blutstillung. Also es gibt vorgefertigte Sets, um Druckverband zu machen, sowas und eventuell auch so ein Tourniquet, also so eine Blutsperre, mit der man eine Extremität abbinden kann. Das sind ganz, ganz leichte Geräte, die man mitnehmen kann. Allerdings bieten die auch eine relativ große Gefahr, dass man sich durch dieses Anwenden dieser Technik mehr Schaden zufügt, als man nutzt. Das heißt, das ist wirklich dann den Situationen vorbehalten, wo eine Blutung so stark ist und man sie nicht stoppen kann durch einen Druckverband, dass man sonst das Leben verliert. Aber das würde ich auch sagen, ist was, was man vielleicht an den Strand mitnehmen sollte, dass falls irgendjemand eine starke Blutung hat, man reagieren kann und irgendwas tun kann. Mhm. An so Medikamenten ist, denke ich, oder vielleicht noch davor, je nachdem, wo man hingeht, Moskitospray. Mhm. Das ist total wichtig und Moskitonetz, weil du gar nicht geredet, aber als Surfer haben wir natürlich auch noch ein Risiko, das viele andere Menschen nicht haben. Wir reisen in ferne Länder, das heißt, es können auch Krankheiten sein, die Normalbevölkerung nicht so sehr abbekommt, die vielleicht nicht so viel reisen. Und da sind eben Moskitos ein ganz, ganz großer Überträger, dass man sich davor schützen kann. Also Moskitospray, Moskitonetz, je nachdem, wo man hingeht. Dann Schmerzmittel sind natürlich auch sinnvoll. Mhm. Ein Antiübelkeitsmittel, zum Beispiel Womex. Da sollte man sich vielleicht nochmal kurz beraten lassen von seinem Arzt, ob man das nehmen kann. Da gibt es ein paar Gründe, warum man das nicht nehmen sollte. Aber das ist auch wichtig, gerade wenn man Boat-Trip macht oder viel mit dem Chicken Bus in Central America unterwegs ist oder so. Da kann einem ja durchaus mal richtig schlecht werden, dass man da was gegen Reiseübelkeit einnehmen kann. Ist bestimmt auch sinnvoll. Ja, und je exotischer es wird, desto mehr spielt dann natürlich auch eine Rolle, welche Antibiotika man mitnimmt und so weiter. Mhm, aber das ist dann schon was, was jetzt so den Rahmen, glaube ich, von dem Gespräch hier doch sprengen würde. Aber auch sehr, sehr spannendes Thema, wo man Ewigkeiten drüber nachdenken kann. Generell, vielleicht so als Empfehlung, man sollte sich halt immer überlegen, dass man die Sachen mitnimmt, die man selber auch einsetzen kann. Wenn je nachdem, der Background der Menschen ist ja ganz unterschiedlich. Manche haben irgendwie eine medizinische Ausbildung, sei es als Rettungssani, der halt genau weiß, was er bei Wunden zuerst mal tun kann, oder Physios, die sich auch gut auskennen mit Beschwerden am Bewegungsapparat. Ne? Die werden andere Dinge mitnehmen als ein medizinischer Laie. Und dann eben je nachdem, was man für Vorerkrankungen hat. Ne? Also wenn jemand, so wie gesagt, häufig allergisch reagiert auf Insektenstiche oder sowas, die sollten dann was dabei haben, um im Ernstfall, wenn sie eine allergische Reaktion zum Beispiel auf einen Stich von einem Seeigel bekommen, dass sie sich dann eben auch helfen können. Und es gibt natürlich auch viele andere Erkrankungen, die einen dazu bringen sollten, auch bestimmte Medikamente mitzunehmen, die jetzt andere Menschen nicht unbedingt mitnehmen müssten.
Ja, genau. Und ansonsten halt landesspezifisch gucken, ne? was da in der Gegend relevant ist. Dann, je exotischer es wird, sagtest du ja schon. Ne?
Genau. Desto besser muss man sich vorbereiten.
Ja. Wir haben die Verletzungen im Profisport ja womöglich ja schon mal kurz angesprochen. Was würdest du denn sagen, wie gesund, wie gut ist Profisport, also speziell Profisurfen, für den Körper, auch so körperlich wie geistig? Es ist ja auch irgendwo so ein interessantes Thema zuletzt da bei den Winterspielen gewesen, wo es so wirklich so miesen Szenen kam, hier so ein Eiskunstlauf, die 15-jährige Russin, die da irgendwie gescheitert ist und wahrscheinlich jetzt einen Psychoschaden weg hat und sowas. Wie würdest du Surfen oder allgemein Profisport da einordnen?
Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt mich mit Profisurfen und den gesundheitlichen Problemen selber nicht so gut auskenne, sondern nur indirekt, weil ich selber noch keine Profisurfer behandelt habe. Was man aber sicher sagen kann, ist, dass Profisurfer sich häufiger verletzen als Amateursurfer, was eben daran liegt, dass sie größere, kräftigere Wellen surfen und dass sie auf diesen Wellen halt auch extremere Manöver durchführen. Auf der anderen Seite sind sie natürlich auch länger im Wasser. Das heißt, sie haben einfach mehr Zeit, sich zu verletzen. Sie haben auch mehr Zeit, zu viel Sonne abzukriegen, zu viel kaltes Wasser abzukriegen oder irgendwelchem schmutzigen Wasser Infektionen zu bekommen. Das heißt, prinzipiell ist das Risiko größer. Auf der anderen Seite haben Profisurfer natürlich auch ein super medizinisches Team hinter sich. Ja, gut, das ist häufig ein physiotherapeutisches, psychologisches und ärztliches Team. Und das wiegt sich dann ja auch ein bisschen wieder auf. Ne? Also ich weiß einfach nicht genau, wie das jetzt bei bei Profisurfern im Speziellen ist, wie groß da der Vorteil durch den medizinischen Support ist und auf der anderen Seite der Nachteil dadurch, dass halt einfach sehr viel Exposition, also Aussetzung gegenüber den Risiken des Sports sind. Und ich glaube, dass du einen super Punkt schon angesprochen hast mit dem Geistigen. Ich glaube, dass dass der ganz entscheidende Faktor beim Profisport gegenüber dem Amateursport halt dieser psychologische Aspekt ist, dass auf einmal aus dem Hobby der Beruf wird und dadurch natürlich ein ganz anderer Druck da ist. Gerade wenn es dann vielleicht sogar darum geht, dass man die Family davon ernähren muss. Und ja, dann hat man eine Verletzung, muss unbedingt trotzdem am Contest teilnehmen. Dann ist vielleicht die Reha-Phase nach einer Verletzung etwas kürzer. Mhm. Ich glaube, dass da die psychologische Betreuung vielleicht sogar die größte Stellschraube ist. Und zum Glück ist es ja so, dass in zumindest so Europa und USA, glaube ich, auch halt die psychologische Betreuung bei so Profisportlern halt auch gut ist. Was ich auch noch vielleicht sagen könnte zum Profisport, was du jetzt gesagt hast, war ja so dieses, dass quasi das System schuld ist. Also jetzt in Russland, denke ich, ist das vielleicht nachvollziehbar. Aber ich habe auch einen spannenden Vortrag, so ein Webinar von einem brasilianischen Surfarzt gehört, der Orthopäde und Schulterchirurg ist und mit echt auch erstklassigen Profisurfern zusammengearbeitet hat, unter anderem Samuel Pupo. Und der hat gesagt, was halt verrückt ist bei den brasilianischen Surfern ist, dass die sich selbst den Druck machen. Für die zählt nur die Performance, denen ist ihre Gesundheit eigentlich völlig egal. Hauptsache, sie können performen. Und das liegt halt daran, dass die aus total einfachen Verhältnissen kommen. Häufig die ganze Familie und die ganze finanzielle Situation der Familie hinten dran hängt. Und die eben so fokussiert auf die Performance sind, dass die durchaus auch dazu bereit sind, über langfristige gesundheitliche Folgen hinwegzusehen, beziehungsweise da ganz klar priorisieren hin zur Performance. Na, deshalb fand ich das spannend, weil du eben die Frage auch aufgebracht hast.
Das ist schon stimmt.
Ein interessantes Thema.
Ist ein wirklich spannender Punkt. Wen das Ganze um Profisurfen mehr interessiert, speziell was spezielle Surfer angeht. Es kam gerade eine sehr, sehr interessante Episode vom Surf Talk Podcast raus. Die porträtieren jetzt hin und wieder seit dieser Woche wohl porträtieren sie ab und zu Profisurfer und die haben gerade sich intensiv mit Gabriel Medina auseinandergesetzt, was ja wirklich eine hochinteressante Person ist, so irgendwie so gefühlt so ein totales Vollarschloch, der repräsentiert auf den ersten Blick erstmal gar nichts, was so als Surfer oder Surferin irgendwo darstellt. Aber wenn man sich näher mit ihm beschäftigt, ist es dann halt, da kommt genau dieses bei raus. Das ist wie bei den brasilianischen Fußballern, die aus den Slums sich nach oben arbeiten und daraus das entwickeln und soll auch ein sehr netter Typ sein dann am Ende anscheinend. Also wen das interessiert, gerne mal reinhören da. Ja, ich denke auch, wahrscheinlich ist der Leistungsdruck da auch niedriger, ne? Da ist irgendwo, ich sag mal, das ist ja auch eine Sache, die man unter anderem von Russland ganz gut kennt, ne? Mit den Doping und alles wird gepusht bis zum geht nicht mehr. Ist ja gut, wie es jetzt im Moment aussieht, werden wir wohl auch in den nächsten Olympiaden keine russischen Athleten sehen. Muss man wohl den traurigen Anlass im Moment im Zusammenhang sagen. Bringt mich jetzt einfach ganz, ganz stumpf zu einem Punkt von uns. Ich habe nämlich gerade in meiner Spotify-Playlist den wunderschönen Song Imagine von John Lennon hinzugefügt, so als kleine Peace-Friedenshymne, die ich da aufgenommen habe. Als schöne Abschlussfrage an dich, was sind für dich Lieder, die du gerne zum Surfen hörst, die dich motivieren oder Lieder, die du mit Surfen verbindest?
Ja, also das ist eine... Du hast mich ein bisschen darauf vorbereitet, dass ich die Frage auch gestellt bekomme. Das habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht, was dazu so passt. Und du hast ja zwei Spotify-Listen. Die eine ist so die Lineup on Fire-Liste, heißt die, glaube ich. Also so genau, richtig die Motivationsliste. Das andere so die After-Surf-Chill-Liste. Und Für mich war dann ganz interessant, dass natürlich der erste Gedanke war, klar, so Lineup on Fire, erstmal mit Power zum Surfen und so richtig schön die Motivation hochkriegen. Und da habe ich dann an Black Sabbath, NIB gedacht. Das ist auf jeden Fall ein Song, der, genau, da müssen dann aber halt auch die Wellen und die Stimmung dazu passen. Also jetzt morgens, wenn man noch so ein bisschen verschlafen ist oder wenn man nachmittags zu einer ganz gemütlichen Spaß-Session fährt, dann passt das vielleicht nicht so ganz. Ich habe noch in Erinnerung, dass du einen sehr coolen Song von dem leider ja schon vor längerem verstorbenen japanischen Hip-Hop-Künstler Nujabes drin hattest, den du da auch selber reingestellt hast. Ja. Das ist auf jeden Fall auch Musik, die ich gerade auf Surftrips, wo ich alleine unterwegs war, sehr viel gehört habe. Deshalb fand ich das spannend. Und deshalb habe ich mir gedacht, neben dem mettligen Black Sabbath noch einen chilligen Hip-Hop-Song dazu zu bringen, nämlich von Atmosphere, den Song Sunshine. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Nee, kenne ich nicht.
Okay, aber kennst du Atmosphere, die Band?
Ich glaube nicht. Ich bin tatsächlich, also ich habe einige Hip-Hop-Songs, die ich sehr mag, aber so selber komme ich eher tatsächlich aus dem mettligen, punkigen. Von daher befreue ich mich immer über andere Einflüsse. Ja, und mit Nujabes, das war auch so eine Überraschung für mich irgendwo. Ich habe mal eine kurze Zeit in einem veganen Restaurant als Beikoch gearbeitet, also hauptsächlich Gemüseschnippeln und ähnliches. Und mein Chef hat Nujabes immer bei der Arbeit oft gehört. Das war ein optimaler Background, um echt konzentriert und trotzdem schnell zu arbeiten irgendwo, weil es wirklich, man kann die super nebenbei hören, finde ich, und es entspannt trotzdem total und dabei pusht es. richtig cool. Generell bin ich aber trotzdem eher so im Punk- und Metal-Bereich zu finden.
Aber da habe ich es ja sogar mit Black Sabbath vielleicht ganz gut getroffen.
Absolut.
und das ist auf jeden Fall vielleicht dann eher was ich jetzt hören würde, wenn ich so bei schönen warmem Wetter mit offenen Fenstern schon was Leckeres zu Mittag gegessen, Kaffee getrunken und dann so zu einer schönen Spaß-Session hinfahren würde, dann wäre das was Gutes. Und als so Lagerfeuer-Atmosphären-Song hatte ich mir dann von Neil Young Heart of Gold ausgesucht, weil das einfach ein Song ist, der, finde ich, immer wieder irgendwie viel in einem bewegt, gerade wenn so die Stimmung außenrum dazu passt. Da geht einem einfach das Herz auf, passend zum Song.
Absolut. Wundert mich fast, dass Neil Young noch nicht drin ist in der Liste. Ich habe den bestimmt auch auf meiner theoretischen Liste, wenn ich mir Folgen alleine mache, drauf. Aber ja, sehr schön.
Ja, absolut. Das ist mir auch aufgefallen, dass der noch gefehlt hat.
Jetzt haben wir die ganze Zeit so lange schon über mögliche Probleme und mögliche Schäden gesprochen. Vielleicht so zum Abschluss, um das wunderschöne Hobby Surfen nochmal ein bisschen besser dastehen zu lassen, als es ohnehin schon ist. Surfen tut ja ganz viel Gutes für unseren Körper. Vielleicht magst du noch einen ganz kleinen Überblick geben, was alles positiv vom Surfen beeinflusst wird in unserem Körper. Neben dem Stoke.
Ja. Ja, vielleicht ist der Stoke ja auch schon ein ganz wichtiger Anteil davon. Aber nein, das Surfen ist, glaube ich, wenn man sich die positiven und die negativen Auswirkungen auf unseren Körper anschaut, etwas, was insgesamt mehr positive Auswirkungen als negative Auswirkungen hat. Also es ist etwas, was erstmal über das körperliche Training super gesund ist. Eine der größten Probleme oder eines der größten Probleme in unserer Gesellschaft ist, dass wir uns zu wenig bewegen. Ganz, ganz viele Erkrankungen entstehen dadurch, dass wir viel sitzen und körperlich inaktiv sind. Das fängt dann an von Diabetes über Herzkrankheiten und so weiter. Und das ist halt was, wo Surfen helfen kann, weil das sowohl ein gutes Cardio-Training ist, also dieses Ausdauertraining, als auch die Stabilität trainiert. Das ist ja auch ein sehr, sehr gutes Core-Training. Merkt man ja, wenn man am Anfang in den Surftrip kommt und erstmal ziemlich schlaff auf dem Brett hängt und dann irgendwann merkt, wie man fit wird und viel aufrechter geht auf einmal. Das sind alles sehr positive Effekte. Dann kommt die Sonne dazu. Muss man auch sagen, wir haben ja vorhin darüber geredet, dass die Sonne auch gefährlich sein kann. Aber wie immer ist die Dosis halt das, was es am Ende macht. Die Sonne hat ganz viele positive Auswirkungen auf unseren Körper. Zum einen mal über das Vitamin D. Das haben jetzt bestimmt auch schon viele gehört, dass Vitamin D total wichtig ist und unter Sonneneinstrahlung vom Körper selbst produziert werden kann, also zusätzlich zu dem, was wir über die Nahrung aufnehmen. Aber es ist auch so, dass die Sonne oder das Sehen von Sonnenlicht einen riesigen Einfluss auf unsere innere Uhr hat. Jeder Mensch hat eine innere Uhr, die vorgibt, wann ist Tag, wann ist Nacht. Und wahrscheinlich kennt es auch die meisten, dass man beim Surfen unglaublich gut schläft. Das liegt natürlich einmal daran, dass man ziemlich fertig ist, wenn man sich abends ins Bett legt. Aber es liegt auch daran, dass wir mit der Sonne leben. Das heißt, morgens sind wir schon beim ersten Licht im Line-Up, sehen die Sonne aufgehen. Der Körper kennt, aha, jetzt ist morgens, jetzt werde ich aktiv. Und dann abends haben wir vielleicht noch eine schöne Abendsession. Die Sonne geht am Horizont unter, steht ganz tief, danach wird es dann dunkel. Und das ist ein ganz toller Taktgeber für diese innere Uhr und fördert dadurch den Schlaf. Und wenn man gut schläft, dann hat das auch wieder unglaublich viele positive Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit, sei es wieder dieses ganze Herz-Kreislauf-System, aber auch auf psychische Beschwerden oder vielleicht die psychische Gesundheit, wenn man es positiv ausdrücken möchte. Es gibt erste Hinweise darauf, dass Surfen tatsächlich auch bei psychischen Beschwerden helfen kann. Ich glaube, jeder und jede, die surft, weiß auch irgendwie, deshalb meine ich das gerade, als du sagst, der Stoke, Surfen tut einfach gut. Ne? Man fühlt sich wohl, man fühlt sich gesund und unser Körper ist sehr gut da drin, uns zu sagen, ob uns was gut tut oder nicht gut tut, bis auf ein paar Ausnahmen. Aber im Endeffekt, wenn wir uns richtig wohlfühlen, dann zeigt das, dass wir gerade was richtig machen. Und beim Surfen machen wir ganz, ganz viel richtig. Bewegung, Sonne, frische Luft, Kopf ausschalten, mal abschalten von dem ganzen Stress, den wir so im Alltag haben. Dann diese Stabilität, die das dem Bewegungssystem gibt. Das sind ganz viele positive Punkte, sodass ich insgesamt, obwohl ich mich jetzt auf meinem Blog eher mit den negativen Seiten beschäftige und ja irgendwie auch so der Arztjob damit einhergeht, immer eher die Probleme zu behandeln. Ich glaube, dass Surfen insgesamt sehr positiv für die Gesundheit ist.
Ja, das ist doch ein hervorragendes Statement. Das nimmt eigentlich so meine normale Abschlussfrage. Möchtest du uns noch etwas mit in die neue Woche geben? Schon vorweg. Ich glaube, da können wir uns einfach auf geht mal wieder surfen einigen, wa?
Absolut, ja. Und halt genießen das Ganze, nicht zu ernst nehmen.
Genau, ja, das ist auch wichtig generell, dass man das als Fun-Sport-Charakter behält und nicht als Leistungssport sieht.
Ja, vor allem das ist nur frustrierend für uns, weil bis auf wenige, die dann doch auch als Deutsche es schaffen, wirklich gute Surfer zu werden, bleiben wir ja meistens doch auf einem Niveau, wo der Spaß eindeutig im Fokus sein sollte.
Genau. Ja, das ist doch ein sehr gutes Abschlusswort, würde ich sagen, Kosti. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch bei dir und wünsche alles Gute für kommende Aufgaben als Arzt. Ist ja im Moment viel zu tun.
Danke, dass ich die Möglichkeit habe, hier ein bisschen über Surfmedizin zu reden. Und ich hoffe, dass es auch einigen Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhelfen konnte. Und ich freue mich, wenn auch ein bisschen auf meiner Seite rumgestöbert wird und vielleicht auch Anregungen kommen, über welche Themen ich unbedingt schreiben muss, weil sie wichtig sind. Das ist ja für mich auch nicht immer so klar zu sehen, was die Themen sind, die für Surferinnen und Surfer wichtig sind. Also da sehr gerne eine Mail, wenn ihr da Anregungen habt, an info@surf-arzt.de schicken, um mir Feedback zu geben oder Fragen zu stellen oder Themen vorzuschlagen. Da freue ich mich sehr und antworte auch gerne.
Genau, ja. Also ich werde natürlich auch alle Kontaktdaten in meinen Shownotes verlinken. Genauso wie ich immer um Feedback frage, was interessante Themen für meinen Podcast wären, betrifft das das natürlich auch. Und ja, genau, wie immer findet ihr natürlich alle auch erwähnten Sachen dann als klickbare Links in den Shownotes. Alles klar, Kosti, dann würde ich sagen, ja. Mach's gut. Bis bald mal wieder.
Ciao, ciao. Bis bald und viel Spaß beim Surfen.
Genau, ja.
Ja, also zusammenfassend kann man wohl wirklich nur urteilen. Ein super tolles Angebot, eine super tolle Idee, die der Kosti da hatte. Da wirklich mal eine Anlaufstelle zu schaffen, wo man mit all seinen gesundheitlichen, körperlichen und auch psychischen und sonstigen Problemen oder Bedenken, die man haben könnte, bevor man in Surfurlaub geht oder bevor man, wenn man auch schon da ist, sich hinwenden kann. Klasse Sache. Wie gesagt, der Blog www.surfarts.de und auch Kostis Instagram-Account sind in meinen Shownotes verlinkt. Wenn ihr also irgendwelche Fragen zum Thema habt, Anreize für Themen, die ihr mal besprechen sollte oder halt einfach irgendwas habt, wo ihr eine Auskunft braucht, ihr findet den klickbaren Link in den Shownotes, schaut da einfach mal rein. Außerdem verlinke ich dort für euch einige von den meinen älteren Episoden, die ganz gut passen in den Kontext. Denn das A und O irgendwo für einen erfolgreichen Surfurlaub für uns Landlocked-Surfer, die zu Hause sitzen und nicht ins Meer kommen, ist vielleicht wirklich eine optimale Vorbereitung auf den Surfurlaub. Da bin ich gerade ganz stark dabei wieder jetzt. Ich widme mich gerade wieder den 6-Wochen-Programm von Ramona, weil ich bald in meinen kleinen Kurzurlaub aufbreche. Zu diesem Thema empfehle ich euch einmal die Episode mit Ramona, die verlinkt ist. Da besprechen wir intensiv ihre Angebote auf surffitnessonline.de, wo ihr alles hört, was man so tun kann, um sich optimal vorzubereiten. Und ergänzend dazu hat Ramona mir ja einen wunderbaren Online-Rabattcode zur Verfügung gestellt. Ihr bekommt als Hörer 30% auf ihre Kurse. Und den Link zur Seite und auch zu dem Rabattcode findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Außerdem verlinke ich euch die Episode mit Kim von The Fearless Surfer. Da geht es hauptsächlich um Mentaltraining fürs Surfen. Und die ganz frühe Episode mit Timo Niesner von Freedive Your Life. Da ging es um Apneo-Tauchen. Und konkret um seinen Kurs Apneo Surf und was man alles tun kann, um sich vorher schon mit der richtigen Atmung vorzubereiten. Ein hochinteressantes Thema, wie ich finde. Sonst noch in den Shownotes, jetzt hier auf runterbeten der Shownotes, meine Spotify-Listen natürlich, haben wir eben gerade zum Abschluss besprochen, was der Kosti reinwählt. Ich habe außerdem noch eine ganz nette Mail von der Caro bekommen und die hat gesagt, eins ihrer Lieblings-Chill-Out-Songs der letzten Jahre und außerdem so schön passend für die derzeitige Misere und schlimme Situation in der Ukraine, die leider auch in den letzten Wochen nicht besser geworden ist. Sie möchte gerne das Lied Battle Hymns von The Night Watchmen in die Chill-Out-Liste reinwählen. Vielen Dank für deine Mail, Caro, hat mich sehr gefreut und ich freue mich über jeden, der mir schreibt und da irgendwie Anreize hat und vielleicht eine Geschichte zu erzählen hat, die ich hier zitieren soll zu einem bestimmten Lied. Nehmen wir auf jeden Fall rein. The Night Watchman mit Battle Hymns ist auch tatsächlich ein Lied, das ich auch super gern mag. Ich habe sogar die Platte zu Hause und da ich dachte, da wir jetzt ein kleines Ungewicht in der Chill-Out-Liste haben, nehmen wir doch gleich noch eins in die Energieliste rein. Der Sänger von The Night Watchman, beziehungsweise der eine One and Only Night Watchman ist Tom Morello von ehemals Rage Against the Machine. Und ich denke, die dürfen ja nur eigentlich in keiner Playlist fehlen, zumal die auch so herrlich gut politische Texte haben, die ebenfalls noch in die Situation oft in der Welt gerade passen. Und ich möchte gerne noch We're Gonna Take the Power Back von Rage Against the Machine in die Liste mit reinnehmen. Die darf immer gerne wachsen, da darf ordentlich was reinkommen. Von daher schreibt mir gerne. Egal mit welcher Podcast-App oder welchem Streaming-Dienst ihr auch immer hört, ihr findet in jedem Dienst eigentlich die Shownotes auf irgendeiner Sonderseite oder unter der Episode oder so. Die klickbaren Links zu allem eben genannten stehen da drin. Ja, was tut Surfen nicht alles Gutes für mich? Wie das Surfer-Dude schon sagte. Himmelunendlich viel tut das Gutes. Und mit diesem Sachverhalt irgendwo plane ich mich auch in den nächsten 2 Wochen näher zu beschäftigen, sofern es endlich mit meinen Terminen zustande kommt. Wir mussten schon 2-3 Mal absagen. Ich plane die Woche mit Open Ocean Surf Camp zu telefonieren und das Gespräch aufzunehmen. Open Ocean beschäftigt sich damit, mit behinderten Menschen surfen zu gehen. Sprich, es ist das Thema integratives und adaptives Surfen. Die Open Ocean Surf Camps sind darauf ausgelegt, dass Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammen in ein Surfcamp fahren, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig kennenlernen, Hürden abzubauen, auch die man so irgendwo als Hemmschwellen hat in der Kommunikation. Und ich denke, das ist ein super spannendes Thema. Das wird aller Voraussicht nach am nächsten Montag dazu als Thema dazukommen. Und in der Folgewoche geht's weiter. Da werde ich dann aber erst, wenn es soweit ist, drüber reden. Ja, Leute, in dem Sinne erstmal, ne? Peace. Und wir hören uns hoffentlich, oder ihr hört mich hoffentlich, nächste Woche wieder. Macht's gut.
Ja, Mensch, ja, genau, der hat recht, genau, das tut so viel Gutes, das Surfen und mit der Fitness, ja, nochmal, da habe ich gleich gedacht, ey, komm, pass auf, was soll der Quatsch, ich bin gleich wieder los, Surfurlaub, gleich mal an die Nordsee eine Runde gefahren und jetzt sitze ich hier schön in den ziemlich chaotischen Windswell-Wellen an der Nordsee, naja, ich bin auf jeden Fall gleich heute Morgen rausgepaddelt, schöne Morgensession, die erste Sonne mitgenommen, der Kosti empfohlen hat. Und Mann, ey, ich war fit. Den ganzen Tag ging es mir super, sag ich euch. Wellen sind zwar ein Bärenchaos, weil es ganz schöner Wind ist, aber das macht trotzdem Fun. Und die zweite Session jetzt am Abend, ich bin immer noch fit und es ist einfach ein Traum, Leute. Ordentlich Vitamin B getankt. Also jetzt werde ich noch mehr Vitamin B tanken in Form von ein paar Bierchen. Und lass es mir gut gehen. Macht's gut, bis demnächst. Tschö. Boah, harte Arbeit hier bei den Wäldern.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting. Ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.